Andere Themen, anderer Fokus. Bürgerfunk ist mehr als Mainstream.
Herzlich willkommen zum Theatertalk, der Sendung des Theater Münster. Mein Name ist Marcel Routier und ich bin verantwortlich für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit am Theater. Während draußen die Sonne scheint, sitzen wir hier im Studio beim Medienforum Münster mit zwei ganz tollen Menschen, die bei uns im Theater gerade sind und dort ganz tolle Stücke inszenieren. Ich danke heute erstmal Sebastian Schuck, der heute mit uns über Shakespeare-Klassiker Ein Sommernachtstraum sprechen wird, der am 22. April im Großen Haus seine Premiere feiert. Lieber Sebastian, vielen Dank, dass du da bist.
Danke für die Einladung.
Der gebürtige Leverkusener arbeitet als freier Regisseur seit 2005, nachdem er sein Studium an der Hochschule für Schauspielkunst in Berlin mit der Auszeichnung Nachwuchsregisseur des Jahres abschloss. Er arbeitet bereits an unzähligen verschiedenen Häusern, ob Heidelberg, Kassel, Dresden, Bremen, Hannover, Karlsruhe, Graz, Mannheim, St. Pölten, Basel, Wien und vielen weiteren. Am Theater Münster inszenierte er bereits die Drei-Groschen-Oper und das sechsstündige Theaterstück Das Vermächtnis, das ich tatsächlich zum ersten Mal Anfang Februar sehen durfte und was ganz toll war und ganz grandios war und eine Empfehlung so oder so an der Stelle nochmal. Sebastian, wir steigen hier meistens mit ganz einfachen, kurzen Intro-Fragen ein, um sich selbst vorzustellen und vielleicht auch so ein bisschen, um die eigene Leidenschaft zum Theater nochmal irgendwie so ein bisschen hervorzuheben. Was war für dich der Moment, als es Klick gemacht hat und du dachtest, ich möchte unbedingt Stücke inszenieren?
Wie viel Zeit haben wir?
Wir haben heute ein bisschen mehr Zeit. Also.
Ich versuche es mal kurz zu machen. Ich war in den USA in der 11. Klasse. Da war ich an so einer Highschool, die ganz toll war in Colorado. Das war wie bei High School Musical in echt. Und da gab es ganz tolle Theaterkurse, die man so normal während des Unterrichts besucht hat. Und da gab es einen Kurs, in dem man sich irgendwann so in Gruppen gegenseitig inszeniert hat. Mhm. Und der Deal war aber, dass man den Kurs ein Jahr davor hätte belegt haben müssen, um dann Regisseur werden zu können oder Regisseurin von so einer Gruppe. Und deswegen konnte ich das nicht machen. Und dann war ich a pain in the ass von dieser Regisseurin, weil ich die ganze Zeit immer so, ja, man könnte es auch so machen, man könnte es auch so machen. Und das hat mich wahnsinnig genervt, dass ich das nicht selber machen durfte und ich glaube, das war wirklich so meine endgültige Initialzündung, wo ich gemerkt habe, ich will da lieber auf der anderen Seite sein. Und dann gab es noch viele andere glückliche Zufälle, die das dann zementiert haben, diese Lust. Aber es war wirklich dieses Ereignis, dass mir das so weggenommen wurde oder ich das nicht machen durfte. Und dann dachte ich, ich will aber.
Also dieser kleine High School Musical Inszenierung dann, wo ihr dann auch noch Basketbälle gespielt habt auf dem Basketballcourt und das brav durchinszeniert habt zusammen mit Zac Efron und dementsprechend war das deine Initialzündung.
Ja.
Das klingt sehr schön, muss ich gestehen. Miriam, zudem begrüße ich dich heute hier, Miriam Ibrahim, die gebürtige Stuttgarterin, studierte an der Stage School in Hamburg. Danach hat sie eine Weile als Schauspielerin unter anderem gearbeitet, aber auch gelehrt an der Stella Adler Studio of Acting in New York, nachdem oder im Anschluss dessen sie erste eigene Stücke inszeniert hat. Und an der Universität Berlin, wo sie dann Theaterwissenschaften und soziale bzw. Kulturanthropologie studiert hat. Seitdem assistierte, inszenierte und arbeitete sie als Dramaturgin und seit 2023 ist sie freie Theaterschaffende und als solche auch unterwegs und inszeniert in diesem Sinne gerade bei uns Mailandschaften am Theater Münster, das am 4. April seine Premiere feiert. Miriam, vielen Dank, dass du heute da bist.
Schön, dass wir hier sind.
Miriam, welche Fähigkeiten denkst du, muss eine gute Regisseurin mitbringen, um erfolgreich zu sein? Beziehungsweise, was bedeutet eigentlich für dich dieses erfolgreich sein im Regisseurberuf?
Eine Sache noch, ich habe nicht an der Stella Adler gelehrt, sondern da habe ich selbst studiert. Das wäre nochmal wichtig für mich, glaube ich, dass das nicht falsch verstanden wird. Was bedeutet Erfolg für mich als Regisseurin? Ich glaube, Erfolg bedeutet für viele Menschen Unterschiedliches. Und wenn man im Theaterbubble lebt und arbeitet, gibt es nochmal einen Unterschied zur freien Szene und zum Stadttheater und Staatstheater. Und da ist es schon auch sehr gesund zu fragen, welchen Erfolg sucht man? Ist es dann die Anerkennung von Preisen und Magazinen? Oder ist der Erfolg gesund, den Job lange machen zu können? Ist der Erfolg, dass man wunderbare und viele spannende Erlebnisse und Begegnungen hat in der Arbeitszeit und in den Prozessen? Wie geht man mit Schwierigkeiten und Konflikten und Problemen oder ja, Hürden um? Und für mich ist das auf jeden Fall ein großer Erfolg, darüber zu reflektieren und peu à peu einen besseren Umgang zu finden, auch anzunehmen, dass es immer wieder Konflikte gibt oder Hürden, dass das einfach zum Theater dazugehört, zum Prozesshaften, und auch sich hineinzubegeben in Unbekanntes, bringt auch Unsicherheit mit und nicht zu wissen, wie der Weg, also es gibt keinen Blueprint. Und für mich bedeutet das auch Erfolg, das gemeinsam mit immer wieder die Freude daran zu finden. Natürlich freut es mich, wenn meine Stücke ausverkauft sind und man darüber redet und sie Menschen berühren. Aber im Moment ist manchmal auch der Prozess mir wichtiger als nur die Preise oder die Kritik, die dann gut oder schlecht ausfällt.
Das klingt sehr schön tatsächlich. Und das ist dann wahrscheinlich das, was du auch so ein bisschen vielleicht denkst, was so ein Regisseur oder eine Regisseurin quasi im Endeffekt für sich mitbringen muss und mitbringen sollte, ist natürlich auch immer dieser durchgehende Prozess oder diese durchgehende Auseinandersetzung mit sich selber, mit sich selbst und mit seinem Beruf dann wahrscheinlich. Das, was dann so stark ausmacht.
Ja, du hattest ja auch gefragt, was macht ein guter oder eine gute Regisseurin aus? Ich denke, es ist komplexer. Vielleicht auch zu wissen, was man möchte im Theater, für was man steht, was man mit dem Medium möchte, auch wenn es heißt, ich möchte Fragen stellen oder experimentieren. Mit der Erfahrung kommt dann auch eine Praxis und vielleicht dann auch über die Jahre nicht zu starr zu sein, flexibel zu bleiben. Kommunikation ist wichtig, flexibel auch in der Kommunikation zu sein, sensibel zu bleiben, Schwächen zuzulassen.
Das klingt sehr schön. Auf jeden Fall. Bevor wir das gleich aber thematisch vertiefen, bevor wir gleich nochmal vielleicht auch auf die ganzen Stücke eingehen, die beiden Stücke eingehen, die wir heute bei dem besprechen wollen, was einmal ein Sommernachtstraum ist und das andererseits einmal Mailandschaften ist. Bevor wir das alles gleich vertiefen, wollen wir eine Runde Musik hören. Hier möchte ich der Runde gerne einen meiner Lieblingsgitarristen vorstellen wahrscheinlich und einen meiner letztjährigen Lieblingssongs. An der Stelle möchte ich jetzt gerne Gary Clark Jr. mit Mag Top hören. Yeah.
Drama, turn drama, get together, rewrite the mission statement. Regardless who's doing the shooting, we gotta stop doing ourselves on the pavement. And if we don't get it ourselves, then we can't be mad when we don't receive the paper. We come too far for our seat to continue to look back and say that's the way it went. Huh, that's just 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 the way it went.
Ich bin Marcel Routier und arbeite in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit am Theater Münster. Genau, heute begrüße ich Sebastian Schuck, dessen Inszenierung von einem Sommernachtstraum an unserem Haus. Außerdem freue ich mich mit Miriam Ibrahim über ihr neues Stück Mailandschaften zu sprechen. Der Abend, der die Münsteraner Lyrikerin, Pädagogin, politische Denkerin und Gründungsmitglied der Initiative Schwarze Deutsche sowie Schwarze in Deutschland zum Gegenstand hat. Dies ist eine Uraufführung aus der Feder der französischen Dramatikerin und Librettistin Penda Diouf. Ziel ist es, einen Abend zu gestalten, der an das Leben, Wirken und Nachwirken dieser deutschen Autorin und Aktivistin erinnert. Miriam, vielen Dank, dass du heute mit uns über Mailandschaften sprichst. Im Zuge des Stücks Mailandschaften gab es unter anderem eine Ausschreibung des Theater Münster mit der Frage, was bedeutet euch eigentlich Mai Ayim? Daher drängt sich mir direkt die Frage auf, was bedeutet Mai Ayim dir persönlich eigentlich?
Mai Ayim ist mir erst sehr spät begegnet, oder ich habe ihre Schriften erst sehr spät in meinem Leben, in meiner Biografie gefunden, da ich mit Jungs aufgewachsen bin und die zum Thema Rassismus und Antirassismus und Empowerment eher bei Malcolm X gelandet sind, habe ich erstmal Malcolm X gelesen und Martin Luther King, Nelson Mandela. Und dann kam später über die Uni sehr stark Franz Fanon, Stuart Hall, Bell Hooks, Audre Lorde und ganz viele weitere AutorInnen und WissenschaftlerInnen, Baldwin natürlich, Morrison. Und ich glaube aber, dass Mai Ayim mir schon früh begegnet ist, nur mir das nicht so bewusst war. Durch andere Afrodeutsche und schwarze Deutsche in Deutschland wurde ich darauf hingewiesen, dass es eben Texte gibt, die eigentlich auch über Rassismus schreiben und auch wissenschaftliche Texte, die das sozusagen auseinanderdröseln, dekonstruieren, in Sprache fassen, was ich so empfunden hatte. Und ich glaube, es war eine Mischung aus Stimmen, die ich dann explizit suchte, weil ich sehr viel Frust und Trauer empfunden hatte und nicht genau wusste, wohin ich mit meinen Gefühlen gehen sollte oder wie ich sie in Worte fassen sollte, weil zu der Zeit in den 90ern und 2000, also um die 2000er, es gab noch keine Black Lives Matter Bewegung und es wurde nicht so offen über Antirassismus, Rassismus, antischwarzen Rassismus gesprochen und es wurde meistens von einem weggehalten. Und gesagt, das sei doch persönlich oder es liegt an einer Person selbst. Und da war ich dann sehr stark auf der Suche nach Sprache, nach Argumenten, um das zu belegen und um zu beweisen, dass es strukturell ist. Und unter anderem Maya Yim, Audre Lorde haben mir auch in meinen Gefühlen gezeigt, dass das berechtigt ist oder dass ich verstanden werde, dass das nicht irgendwo eine Fantasie ist. Mhm. Und deswegen bedeutet mir Maya Yim auch unter anderem gesehen zu werden, verstanden zu werden, einen Anfang des Sprechens zu finden, wie sich das anfühlt, in einer weißen Mehrheitsgesellschaft zu leben, mit Mikroaggressionen umzugehen, wie sehen die überhaupt aus, was machen die mit einem selbst, wie speichert sich das im Körper ab, wie fühlt sich unterschiedliche Traurigkeit an, Wut an, Ablehnung, Sehnsüchte und so weiter.
Wie bietet denn da so gerade dieses Dichterische, also es gibt natürlich dann wahrscheinlich die klassische Wissenschaft, die sich da unter anderem ja auch mit beschäftigt, in Form der Politikwissenschaften, in Form der Sozialwissenschaften, Soziologie etc. pp., die das vermeintlich unter dem Deckmantel des präzisen, objektiven sich da versuchen anzuschauen. Was ermöglicht da gerade dieses Dichterische, was ja Maya Yim auch als Lyrikerin so wichtig war oder wichtig ist, dies überhaupt so benennen zu können an der Stelle?
Ja, es gibt einmal die Schriften, die wissenschaftliche Schriften sind von Maya Yim, und dann gibt es eben das Werk, das lyrisch ist. Und das lyrische Werk beschreibt fast schon Unsagbares, Ungreifbares, was auch in den wissenschaftlichen Texten vielleicht gar nicht sichtbar wird oder spürbar wird. Und was sie dann mit der Lyrik macht, ist es spürbar, greifbar zu machen und auch Worte dafür findet, es auszudrücken, es rauszulassen, in einer Form, die aber zugänglich ist, die nicht zu kompliziert ist, die nahbar ist, die alltägliche Sprache mit einbezieht, sodass unterschiedliche Menschen eigentlich andocken können und nicht nur Elite oder studierte Personen.
Ja, gerade dieses Besondere oder an Mailandschaften ist ja, dass es jetzt kein klassisch biografisches Theaterstück ist, was vielleicht so ein bisschen einfach die historischen Gegebenheiten aus Mayims Leben einfach klassisch abbildet und das nach und nach und das möglichst präzise, dann ist es eher so eine collagenartige Annäherung an das Wirken und Nachwirken von Maya Yim ist. Wie wird schwarze Geschichte in Deutschland erinnert und an der Stelle, und wie setzt ihr euch selber in eurem Stück mit dieser Frage überhaupt auseinander?
Also Pender Diop wurde ja vom Theater Münster beauftragt, einen Text zu schreiben zu Maya Yim. Und der Text beginnt auch mit der Frage, wie kann ich über dich schreiben? Wie funktioniert das? Wenn du gar nicht mehr lebst, was sind die Schritte, die ich tun muss? Habe ich genug Quellen? Welche Quellen sind das? Sind die richtig oder sind sie gefälscht? Sehe ich dann ein gesamtes Bild? Habe ich eine Gesamtheit vor mir oder sind das nur Fragmente? Und warum will ich mich überhaupt erinnern? Warum will sich das Theater Münster erinnern? Warum möchte sich das Publikum erinnern? Warum möchten wir uns an Maya Yim erinnern? Warum ist das wichtig? Maya Yim ist für die afrodeutsche Bewegung sehr wichtig und ist in Münster aufgewachsen. Und wenn wir jetzt durch die Straßen gehen würden und fragen, kennt ihr die deutsche Lyrikerin Maya Yim, dann ist das ja schade, dass diese Lyrikerin nicht bekannt ist mit ihren Werken. Und das ist so ein Beginn zu fragen, was passiert eigentlich, wenn wir uns erinnern als Individuum, und was passiert, wenn wir uns gemeinsam erinnern? Wie ändern wir uns selbst?
Und das bedeutet, hat natürlich auch, du hast es gerade schon angesprochen, auch einen lokalen Standpunkt, der natürlich auch dann nochmal spannend ist, die Frage nach Münster selber. Welchen Stellenwert hat Münster für dich und deine Inszenierung? Die Stadt, in der Maya Yim im Endeffekt bei ihrer Pflegefamilie und Hamann aufgewachsen ist, und eine Stadt, die, du hast gerade schon selber vielleicht auch angesprochen, vielleicht ab und zu auch gar nicht so wirklich weiß, wer Maya Yim ist. Also was ist das Besondere für diese Location hier am Theater Münster, das aufführen zu können, zu dürfen, zu wollen?
Ich finde es erstmal ganz toll, dass das Theater Münster fragt, was ist die eigene afrodeutsche Geschichte in Münster und welche Stimmen sind hier verortet. Und das liegt sehr auf der Hand, dass man dann auswählt, lass uns einen Abend über Maya Yim machen, ob das der biografische Abend ist oder über die Gedichte geht. Und für mich bedeutet Münster, also ich kenne Münster durch Maya Yim, und es ist, und für mich bedeutet Maya Yim so eine Art, so ein bisschen Hero für mich. Mhm. Und wenn ich dann weiß, ich gehe hier durch die Straßen, weiß, hier ist sie vielleicht entlang gelaufen, auf dieser Bank hat sie gesessen, sie hat auch auf den See geschaut, wir haben die Schule besucht, und also man geht so durch die Straßen und denkt an diese Person und ist viel mehr verbunden mit der Stadt selbst. Und das ist eigentlich auch was sehr Schönes, dass man in der Stadtarchitektur, in der Stadtgeschichte nochmal ganz anders ankommt mit so einer Biografie oder dem Wissen von ihren Gedichten.
Mhm. Auf der Weise kann man sich dann wahrscheinlich auch sehr schön einfach dieser Person ja auch im Endeffekt sich wirklich nahe fühlen. Und das betrifft ja wahrscheinlich dann nicht nur dich, sondern auch all die SchauspielerInnen, die da mitperformen, und das restliche Team. Ganz klassisch bei uns, meistens anderthalb Jahre zuvor am Theater, wird ein sogenanntes Spielzeit geschrieben, und da wird reingeschrieben, wer was in der nächsten Spielzeit macht. Und da steht drin Regie, Fassung und Sound. Das sind deine Rollen für dieses Stück. Gerade als Musikwissenschaftler höre ich dann natürlich bei Sound oder vielleicht auch Musik dann ganz gerne hin, und würde ich einfach gerne fragen, welche Bedeutung hat denn Sound und Musik in deiner Inszenierung für dich?
Ja, also Theater, so wie ich es verstehe und wie ich es schön finde, ist, wenn die Elemente des Theaters gleichwertig behandelt werden. So zum Beispiel der Text, das Sprechen, die Beleuchtung, das Bühnenbild, das Kostüm und auch der Sound. Ich sage deswegen Sound, weil eigentlich jede Geräusche interessant für mich sind. Ausgehend von der Frage, was ist die Welt, in der wir den Abend erzählen, und was braucht es, um diese Welt spürbar oder greifbar zu machen. Und das heißt, es geht von Atmos bis zu vielleicht Gesprächsaufnahmen, bis Musik, lyrisch, also mit Text oder ohne Text. Und dann baue ich so eine Art Soundtrack, kann man sagen, mit Musik, die meistens schon existiert, oder ich nehme Atmos auf, baue Loops aus existierenden Tracks, vermische die, überlagere die. Meistens bisher habe ich nicht geschrieben, das machen wir dann, wenn wir Sounddesigner wirklich mit an Bord haben, dann schreiben die Musik auch selbst.
Das heißt, wir können dann quasi sowohl auf visueller als auch auf akustischer Ebene am 4. April bei uns im Haus ganz viel Spannendes, oder ab dem 4. April bei uns im Haus ganz viel Spannendes erleben. Vielen Dank, Miriam, dass du heute zu Gast warst. Wer, wie gerade eben schon angedeutet, nun dem Leben von Maya Yim auf die Spur gehen möchte, ähnlich wie ihr das gerade schon so schön tut, hat dazu ab dem 4. April im Theater Münster die Chance. Weitere Termine sind der 12., 17. oder der 30. April. Kumpel und noch viele weitere darauf. Ein kleiner Hinweis für alle Studierende der Uni Münster, der Kunstakademie Münster und der Katholischen Hochschule NRW Abteilung Münster und inzwischen auch der FH Münster. Mit eurem Kultursemesterticket ist der Vorstellungsbesuch bei uns komplett kostenlos. Dementsprechend kommt gerne vorbei. Maya Yim war Gründungsmitglied der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland, die unter anderem die Ausstellung Home Story Deutschland, schwarze Biografien in Geschichte und Gegenwart förderte, in der auch die deutsche Protestmusikerin Fasia Jansen eine dieser Personen ist, an die die Stiftung unbedingt erinnern möchte. Sie sagte, meine Lieder waren und sind für mich ein Mittel, mich am Leben zu halten und meine Würde als Frau, als schwarze Frau zu behaupten. Wir hören von ihr das antikapitalistische Protestlied Denk mal nach.
Maschine, die macht mich ganz krank, wohl 900 Griffe pro Stunde im Takt, keine Zeit mehr für Träume vom Meer und dem Wind. Was treibt uns nur so schnell zu sein für 3 Mark und 8, denk mal nach, 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 denk mal nach. Denk mal nach, denk mal nach, denk mal nach. 3 von uns entlassen, wer kommt morgen dran? Dann sagen die Bosse, die Zeiten sind schlecht. Beim Feiern und Stempeln sind die nie dabei. Was treibt uns nur so schnell zu sein für 3 Mark und 8? Denk mal nach, denk mal nach, denk mal nach. Denk mal nach, denk mal nach, denk mal nach. Denk mal nach, denk mal nach, denk mal machen Gesetze, kein Streit mehr um Lohn. Ach Liebster, ich seh dich im Traume schon tot. Erschossen bei einer Demonstration. Was treibt uns nur so still zu sein, like a Rolling Stone. Denk mal nach, denk mal nach, denk mal nach. Denk mal nach, denk mal nach, denk mal nach. Denk mal nach, denk mal nach, denk mal nach. Maschine ausspuckt und wie viel davon der Konzern runterschluckt. In sicherem Vorstand kalkuliert man uns ein. Warum treibt es uns nicht, so mächtig zu sein, um uns selbst zu befreien? Denk mal nach, denk mal nach, denk mal nach. Denk mal nach, denk mal nach, denk mal nach. Denk mal nach, denk mal nach, denk mal nach. Denk mal nach, denk mal nach, denk mal nach.
Willkommen zurück im Theatertalk. Ich bin Marcel Routier und zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit und Pressearbeit am Theater Münster. Heute haben wir Miriam Ibrahim im Studio, mit der ich gerade eben über ihr neues Stück Mailandschaften von Pendant Youth sprechen durfte, das am 4. April seine Uraufführung am Theater Münster feiert. Aber nun spreche ich mit dem Regisseur Sebastian Schuck, der nach seinen Erfolgsinszenierungen Das Vermächtnis und die Dreigroschenoper nun auch Shakespeares einen Sommernachtstraum für das große Haus inszeniert. In 3 Tagen und Nächten verhandelt dieser Shakespeare-Klassiker die Hochzeit eines Herrscherpaars aus 4 verschiedenen Handlungssträngen. Den Liebeswirrungen zwischen Hermia, Lysander, Helena und Demetrius, die Fehde zwischen Elfenkönigen Titania und Oberon sowie die Proben einer Handwerkergruppe für die anstehende Hochzeit. Und quasi die 4. Handlung ist dann diese anstehende Hochzeit, die so ein bisschen parallel zum Stück läuft. Nach einem falsch angewandten Zaubertrank folgen Verwechslungen und Irrungen im Zauberwald. Von Schauspiel wie Ballett über Oper bis hin zu Schauspielmusiken. Ein Sommernachtstraum kann auf eine immense Theatergeschichte zurückschauen. Hat allerdings bis heute eine ungebrochene Popularität und eine extreme Faszinationskraft. Ein Sommernachtstraum gehört zu den meistgespielten Stücken von William Shakespeare. Sebastian, wie nähert man sich so einem solch oft inszenierten Klassiker und was unterscheidet deine Interpretation von früheren Aufführungen?
Also ich habe das schon mal inszeniert, das vorneweg, also als Ganzes, und dann haben wir mal so ein Shakespeare-Mashup gemacht, da habe ich auch große Teile davon gemacht, das heißt, es ist so die 2. Inszenierung, die ich davon mache. Und ich habe mich vor allem diesmal so genähert, dass ich das ganze Ding selbst übersetzt habe. Mhm. Da hatte ich einfach irgendwie Lust drauf. Das hatte gar keinen besonderen Grund. Und es gibt halt natürlich keinen besseren Weg, um so wirklich so in alle Ecken von so einem Stück zu kriechen. Und habe es dann irgendwie nochmal ganz neu kennengelernt. Und ja, ich glaube, wir müssen so ein bisschen die Zuschauer beurteilen, was das jetzt irgendwie unterscheidet von anderen Geschichten. Wir sind ja auch noch mittendrin, mal gucken, wo wir landen. Vielleicht so ein bisschen, was man verraten kann, ist, wenn ein Stück so eine lange Geschichte hat, dann verfestigen sich so bestimmte Vorstellungen über so ein Stück. Also es hat dann gar nichts mehr mit dem Stück zu tun. Es führt so ein Eigenleben, dass man denkt, ah, das ist so und so, oder das riecht, schmeckt und fühlt sich so an. Jetzt gar nicht, dass ich jetzt irgendwie tunlichst drauf geachtet habe, dass es bitte nicht so wird, sondern ich finde einfach, dass das, also zum Beispiel so das Thema, so das Süßliche, würde ich das jetzt mal sagen, so, das ist ein Teil vom Stück, der ist aber gar nicht so dominant, sondern es ist wie bei Shakespeare, es ist so eine wilde Mischung aus allem und es sind ganz unerwartete Dinge darin. Und wir sind, sage ich das jetzt, insofern werktreu, dass wir tatsächlich so richtig 100% den Text machen. Also wir streichen auch nichts und es gibt keine Du guckst, Miriam, und zeigst auf deine Uhr. Ich glaube, dass wir es in 2 Stunden schaffen. Und ob, komm gucken, weil das ist das Irre, weil wenn man nämlich den ganzen Quatsch zwischendurch weglässt, was sich so Theater heute so einfallen lässt, nichts gegen Quatsch, macht alle, was ihr wollt, aber so noch eine Etüde und noch ein Video und dann noch ein Song, wenn man es weglässt, dann dauert das auf einmal alles gar nicht so lange. Das ist eine ganz, ganz schöne Entdeckung und es passiert dann trotzdem ganz, ganz viel.
Also quasi eine sehr fokussierte, sehr konzentrierte Versuch, dieses Stück von A nach B oder von A nach Z quasi im Endeffekt zu bringen. Du inszenierst bereits dein 3. Werk am Theater Münster und ich habe gerade schon so ein bisschen mit rausgehört, okay, es gibt vielleicht auch dann doch jetzt vielleicht noch mal ein anderes Vorgehen in dem Stück selber. Wie unterscheidet sich dein Vorgehen im Probenprozess zwischen diesen Inszenierungen eigentlich?
Ich probe schon immer ziemlich gleich und es ändert sich dann nur durch die Stücke, ne? Und durch den Ansatz, weil ich mich interessieren, glaube ich, immer am meisten Schauspieler und Schauspielerinnen und tatsächlich die Geschichte und der Text und dann kommen so die anderen Sachen dazu. Also Dati, wo du das gesagt hast, Miriam, mit der Gleichwertigkeit. Ich dachte so, nee, das ist bei mir nicht so. Also ich könnte eigentlich alles weglassen. Mhm. So. Also jetzt bei Sommernachtstraum versuchen wir auch ganz viel weg zu lassen. Versuchen klingt so angestrengt, wir lassen es einfach weg. Also ich mag eigentlich Theater am liebsten, wenn man sagt, das Theater brennt ab und wir müssen es, weiß ich nicht, unter der Autobahnbrücke spielen. Und dann funktioniert es immer noch. Das ist so Theater, das mich interessiert. Und auch, also die Kostüme können auch verbrannt sein, das ist egal. Und man hat eigentlich nur noch die Schauspieler und den Text. Das finde ich ganz schön aufregend. Und da ich jetzt bei Dreigroschenoper, da war da jetzt halt ein Orchester dabei und was ganz toll war, nichts gegen das Orchester, um Himmels Willen. Aber ich glaube, auch da hätten wir irgendwie, die Bettina, die musikalische Leiterin, wenn die nur noch übrig geblieben wäre, am Großbrand mit der Gitarre, hätte auch funktioniert, hätten wir auch erzählt.
Das heißt, wir haben ja die ein oder andere Einsamnachtstraum-Oper, die auch so existiert, das wäre dann die nächste Herausforderung, die darauf folgen würde. Ist dann doch nochmal mit dem Orchester zu probieren.
Ja, wenn jemand fragt, dann mache ich das, aber es fragt keiner. Es fragt einfach keiner.
Trotz dieser unzähligen Aufführungen, die es seit der Uraufführung so gibt, oder die verschiedenen Adaptionen, die es ja auch, wie gerade eben schon angesprochen, auch unter anderem in der Musik geht, das Stück hat irgendwie ja trotzdem eine extreme Faszinationskraft. Und die Frage ist für mich auch so ein bisschen, woher das stammt. Also welche Aspekte des Stückes hältst du für heute noch für so besonders relevant? Und wie beschäftigst du dich selber damit in deiner Inszenierung?
Oh Gott, das kommt jetzt so schlaubi-schlumpfmäßig rüber, aber ich sag's trotzdem. Es gibt den von mir sehr verehrten Literaturwissenschaftler Harold Bloom, und der hat ein berühmtes Standardwerk geschrieben zu Shakespeare, und das heißt Die Erfindung des Menschlichen. Und da stellt er die steile These auf, dass wir Shakespeare nicht so toll finden, weil er uns so genau beschrieben hat, also nach dem Motto, der hat das so gesehen und der hat das so gut aufgeschrieben, wie wir sind. Und seit 400 Jahren stimmt es immer noch. Sondern der sagt, der hat uns erfunden. Also wir sind gar nicht so. Und Shakespeare hat sich uns ausgedacht und seitdem denken wir, dass wir so sind. Ich finde, diese Idee hat was für sich, weil ich es wirklich immer wieder aufs Neue faszinierend finde. Viel Shakespeare gemacht und es wird immer besser. Und es gibt, ich finde, es gibt keinen Satz in dem Stück, wo man nicht mit einer minimalen Übersetzungsleistung eine Verbindung zu sich selbst oder zu jemandem, den man kennt, oder zu heute oder zur Politik, Psychologie, you name it, findet. Das ist, also deswegen kann ich das jetzt gar nicht irgendwie so auf ein Ding runterbrechen, weil das ist ja das Geile bei Shakespeare, dass es so vielfältig ist. Ich glaube, neben dieser lustigen Idee von Harold Bloom, dass es was damit zu tun hat, dass ein Autor oder vielleicht der Autor der Renaissance ist und dass die Renaissance sehr viel mit unserer heutigen Zeit zu tun hat oder die Welt sich vielleicht grundsätzlich in der Renaissance geändert hat oder das London, also was heißt die Welt, das ist groß. Europa, London, dass es da so eine Explosion gab von Wissen, von Menschen, von Begegnungen, von Gewissheiten, die in die Luft geflogen sind, sich neu zusammengesetzt haben. Gleichzeitig ist es aber noch so ein bisschen Mittelalter, das nicht ganz weg ist. Also auch diese Überlappung von alt und neu, und ich finde das so, also und auch gerade diese Überlappung, ich finde, die spür ich zumindest im Moment so krass. Also wo man denkt, so, ist ja nicht so, die Aufklärung, was immer das ist, dass man sagt so, ja, die hat sich durchgesetzt. So. Alles Rationale, wir machen alles ganz rational, sondern muss ich ja jetzt gar nicht irgendwelche Sachen sagen, sondern es ist doch irgendwie wahnsinnig, was passiert. Und geradezu okkult und Und irgendwie habe ich das Gefühl, das fing da an und seitdem begleitet uns das und deswegen ist es immer noch so, fühlt sich das nicht so besonders fremd an. Und ich finde es aber auch schön, wo es sich fremd anfühlt. Also so, es gibt halt zum Beispiel, in dem Stück gibt es so eine, geht es ja zum Beispiel darum, ob da diese junge Frau den Mann heiraten darf, den sie heiraten will. Und am Anfang des Stückes sagt Papa, nein, das darfst du nicht. Sonst musst du sterben und ins Kloster gehen. Und am Ende des Stückes, aus dem Nichts, sagt der Herzog so, ach nee, ich finde, ja doch, hier kann jeder heiraten, wen er will. Und dann denke ich so, wow, irgendwie, ich glaube, Shakespeare war auch noch ein Hellseher, weil das ist eigentlich genau das, was passiert ist. Mhm. Also, dass es sich von einem patriarchalen System hin zu einem System entwickelt hat, wo der Staat oder die Macht das Individuum schützt und sagt, nee, das ist, also wir schützen dich in deinen Rechten, so, und aber das handelt Shakespeare so in einem Satz ab. Und ich mag gern dran glauben, dass der das irgendwie wusste.
So. Also Shakespeare im Endeffekt als Hellseher und als...
Als Hexer, als Hexer. Ja, oder Hexe. Oder.
Wer dieser Hexe näher kommen möchte, ist im Zauberwald unter anderem in Form von Shakespeare, kann dies tatsächlich tun und diesen ganzen Irrungen und Wirrungen begegnen. Auch hier dürfen wir Studierende der Uni Münster, der Kunstakademie Münster und der Katholischen Hochschule NRW Abteilung Münster mit ihrem Kultursemesterticket kostenlos im Theater Münster begrüßen. Jetzt wird es musikalisch, womöglich fast etwas weird. Ich wollte nicht den klassischen Weg gehen und eine der zahlreichen musikalischen Adaptionen wie Mendelssohn Bartholdy, Karl Orff, Henry Purcell oder Benjamin Britten nehmen. Und ich konnte in der Popmusik nur ein einziges direktes Beispiel finden. Und das möchte ich euch nicht vorenthalten. Von dem Schweden Håkan Hellström in Midsommarnattsdröm.
Oh,
Liebe ZuhörerInnen, hier ist der Theatertalk, der Sendung von und mit dem Theater Münster. Wir haben gerade eben mit Sebastian Schuck über den Schauspielklassiker Ein Sommernachtstraum und Miriam Ibrahim über Mailandschaften, ein Werk über die Münsteraner Aktivistin Mai Ayim, gesprochen. Vielen Dank euch beiden, dass ihr mit mir über eure neuen Inszenierungen erstmal gesprochen habt. An dieser Stelle möchte ich euch beiden tatsächlich einmal noch kurz eine Frage stellen, bevor es jetzt gleich zu Ende geht. Ihr seid jetzt beide schon eine kurze Zeit zumindest in unserem Haus und ich wurde das erste Mal, als ich hier in diesem Theatertalk saß, von der Frage fast ein bisschen überrascht, die mir dann gestellt worden ist: Was sei denn mein Lieblingsort am Theater Münster? Um das hier vielleicht ganz kurz zu verraten, bei mir ist es das große Haus, wenn es leer ist. Wenn nichts da ist, kein Mensch ist drin und ich sitze mittendrin in den Rängen und schaue einfach oben auf die Decke und kann ein bisschen an meine Gedanken schweifen lassen. Was wäre es bei euch?
Im Theater Münster?
Im Theater Münster.
Du bist ein bisschen länger im Theater Münster als ich. Und das ist deine dritte Inszenierung. Dritte. Du also auch. Ich kann das, ich glaube, die Terrasse von der Kantine im Moment, in den letzten Tagen bei Sonnenschein.
Auch eine sehr gute Empfehlung. Sehr guter Ort.
Bei mir ist es, sind es witzigerweise die Gänge im Backstage. So, die so großes und kleines Haus verbinden. Mhm. Das ist so dieser Beton und dann liegt da dieser graue Industrieteppich. Mhm. Das löst in mir ganz, ganz warme Gefühle aus. Und ich glaube, ich weiß auch warum, weil ich bin ja aus Leverkusen und da habe ich als Kind viel Theater geguckt und auch Theater gespielt. Und da gibt es das Forum, das ist auch so ein städtischer Bau aus den 70er Jahren. Und ich glaube, der hat eine ähnliche Architektur. Das löst so Kindheitserinnerungen in mir aus, in seiner kargen Schönheit.
Liebe.
Und der andere Raum finde ich auch, ist definitiv mein Proberaum, wenn niemand da ist. Und ich wie so ein Spielkind mit den, wir haben ja so ein Bühnenbild mit sehr viel Tüchern und wallenden Stoffen und das sozusagen die Erinnerung zudeckt und es gilt, diese Erinnerung freizuschaufeln und das macht unglaublich viel Spaß, mit den Stofflandschaften herzustellen.
Das klingt beides nach sehr schönen oder auch bewusst nicht schönen Orten.
Ich habe noch eine Frage an dich. Woher hast du das Mai Ayim sich Münsteranerin nannte?
Ich habe das nicht wirklich woher. Im Großen und Ganzen habe ich an der Stelle vielleicht auch mit dem Dramaturgen unter anderem gesprochen, der durchaus die Rolle auch betonen möchte, dass Mai Ayim auch in Münster groß geworden ist, bei ihrer Pflegefamilie unter anderem. Ich will jetzt nicht sagen, dass in meiner Recherche zumindest ich wahrgenommen habe, dass sie sich selbst Münsteranerin nennt. Für mich ist es halt eher, weil es war halt eher der Fall, dass sie hier groß geworden ist, vielleicht.
Ja, ich denke, sie ist auf jeden Fall ihre Wahlheimat ist Berlin. Mhm. Und was Mai Ayim oft sagte, ist, dass ihre Heimat in ihren Schuhen steckt.
Mhm. So. Das klingt sehr schön, tatsächlich. Liebe Miriam, lieber Sebastian, ich danke euch beiden, dass ihr hier bei mir im Theatertalk wart und so offen über eure Projekte und über eure Berufe gesprochen habt. Nächsten Monat sitzt hier wieder Viktoria Weich an meiner Stelle. Zudem vielen Dank an das Medium von Münster und Peter Henkenborg, der diese Sendung heute technisch betreut. Die nächste Sendung kommt am 19. April. Bis dahin könnt ihr alle Folgen auf Enervision nachhören. Bis zum nächsten Mal.